Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir werden hier so ein bisschen über Harmonielehre bzw. Musiktheorie und alles, was da irgendwie zu passt, reden. Ja, das ist, was wir hier tun. Ja, ich bin Marlon. Ich bin hier eher so der ahnungslose Interessierte. Und ja, bin aber selbst auch Musiker. Ich spiele Gitarre, so ein bisschen Ukulele und versuche mich gern mal am Keyboard, aber da, da mache ich wenig Fortschritte in letzter Zeit. Jo. Freddy, erzähl doch mal was von dir.
Genau, wir sind nämlich hier zu dritt. Ich bin der Zweite in der Runde. Ich finde das sehr interessant, Harmonielehre. Bin auch selber ahnungslos im absoluten Sinne. Wir kennen uns alle untereinander und deswegen weiß ich, dass ich ein bisschen mehr mich da schon reingearbeitet habe als Marlon jetzt im Vergleich. Und spiele vor allem Klavier und würde gerne ein bisschen mehr über Musiktheorie erfahren. Und dafür haben wir auch noch einen Dritten im Bunde.
Das bin ich wohl, ne?
Richtig. Ja, unser Experte quasi.
Ich bin hier der Experte. Okay, ich bin Oliver. Ich weiß auch nicht genau, warum sie mich hier als Experten ausgesucht haben. Wahrscheinlich, ich bin der Senior, sagen wir es mal so. Ich spiele seit, man kann mal überlegen, so ungefähr 40 Jahren Gitarre. Spiel auch in der Band, da singe ich auch hauptsächlich so Rock-Pop-Musik. Ich mache aber auch ein bisschen Jazz, also ich spiele auch eine Rhythmusgitarre in einer Jazz-Big-Band. Harmonielehre hat mich schon immer interessiert eigentlich, schon in der Schule fand ich das irgendwie spannend. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich auch ganz gerne Mathematik mag und Harmonielehre, also die ganze Musiktheorie ist ja dann doch schon ein bisschen, zumindest in der westlichen Musik schon ein bisschen mathematisch aufgebaut.
Und in dem Moment schalten die meisten Zuschauer jetzt wahrscheinlich ab, Zuhörer.
Ja, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es vielen so schwer fällt. Dabei ist es eigentlich eine relativ simple Sache, kann man einerseits sagen. Und es ist auch, glaube ich, gar nicht so fürchterlich entscheidend, dass man da das letzte Detail kennt, sondern es reicht eigentlich für die meisten Anwendung, wenn man so ein bisschen die Grundkenntnisse hat. Und ja, vielleicht kann ich euch da ja was erzählen. Keine Ahnung, müssen wir mal probieren.
Cool.
Aber vielleicht, ja, cool. Ja. Vielleicht mal vorab eine Frage. Wisst ihr, was eine C-Dur-Tonleiter ist?
Könnt ihr euch? Ja, das kriege ich noch hin. Das sind die weißen Tasten auf dem Klavier.
Genau, die weißen Tasten.
Schön erklärt.
Schön. Gut, dann legt mal los. Ich glaube, am besten wäre es, ihr fragt einfach was und dann reden wir darüber.
Ja, also vielleicht, wenn wir bei der Tonleiter anfangen, sind ja Intervalle eigentlich. Also eine feste Folge von Intervallen in der Tonleiter. Mhm. Richtig?
Ja. Aber vielleicht, machen wir weiter.
Ja. Ja. Was ich mich gerade gefragt habe, aber die Frage ist vielleicht ein bisschen zu low-levelig. wie kommt man darauf? Also ich weiß zum Beispiel, dass man 12 Halbtone hat in einer Tonleiter, aber wie kommt man darauf, das genauso einzuteilen? Also es sind ja eigentlich Frequenzen, Schwingungen.
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage und das glaube ich auch eigentlich das, was ich gerade sagen wollte, weil man eigentlich ursprünglich gar nicht diese 12 Teiltöne hatte. Sondern ursprünglich, oder wenn man das jetzt mal musikalisch von der physikalischen Seite aus betrachtet, ist es ja so, das haben ja schon die alten Griechen, Pythagoras, rausgefunden, wenn man beispielsweise irgend so eine Saite einspannt und die schwingt, dann schwingt die ja praktisch als Ganzes, aber gleichzeitig hört man auch Obertöne. Und ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, man hört halt im Prinzip die Oktave, was genau dem Ton entspricht, wenn man die Saitenlänge halbieren würde, beziehungsweise wenn man die Saite schwingen lässt und legt genau in der Mitte einen Finger drauf, dann hört man praktisch den Grundton nicht mehr, aber hört weiterhin diese Obertonschwingung, wie man das dann nennt. Und diese Obertöne, die gibt es dann praktisch für jede ganze Zahl, also man kann die Saite auch dritteln, vierteln, fünfteln etc. und dann praktisch immer solche Teilwellen, die hört man praktisch immer mit. Das macht praktisch insgesamt, auch wenn so eine Saite schwingt, macht das auch den Klang aus. Also je nachdem, bei welchem Instrument man sich das jetzt anhört, sind dann diese Oberschwingungen unterschiedlich laut. Also beispielsweise bei einem Saiteninstrument, wenn so eine Saite schwingt, hört man, glaube ich, das weiß ich jetzt aber nicht genau sicher, müsste man jetzt mal nachlesen, aber dann hört man diese Obertonschwingungen relativ gleichmäßig. Die werden natürlich immer leiser, je höher die dann auch werden. Aber das ist so ein bisschen gleichmäßig verteilt. Während bei einem Blasinstrument sind dann möglicherweise, also das weiß ich jetzt nicht, müsste man jetzt wirklich nachgucken, sind dann möglicherweise immer die ungeraden Oberschwingungen sind viel lauter als die anderen. Und deshalb klingt dann auch ein Blasinstrument anders als ein Saiteninstrument. Was aber daraus folgt im Prinzip ist, wenn man sich diese Obertöne anguckt, ist, dass man dann so eine Tonreihe bekommt. Die wären natürlich sehr stark hoch, aber man kann sie ja immer praktisch wieder runter transponieren, dass man immer halt innerhalb so einem relativ kleinen Tonbereich bleibt. Also die erste ist praktisch die Oktave, der nächste Oberton ist dann eine Quinte. Wobei es, was ich jetzt gemeint habe, ist eine Quinte oberhalb dieser ersten Oktave schon, aber den könnte man jetzt ja praktisch wieder runter transponieren. Dann hat man als nächstes, glaube ich, die Quarte und dann geht das immer so weiter. Mhm. Und auf diese Art und Weise, also und weil das halt solche natürlichen Obertonschwingungen sind, die man halt im Prinzip in der Natur auch hört, ist es sehr wahrscheinlich so, dass diese Töne oder diese Intervalle für Menschen dann halt auch eher harmonisch klingen oder konsonant, sagt man auch. Und je weiter man sich im Prinzip jetzt von diesen Grundschwingungen, also von Oktave, Quinte, Quarte entfernt, umso dissonanter klingt das dann für unsere Ohren. So, und das ist eigentlich das Ursprüngliche, woraus eigentlich diese Musik besteht oder entstanden ist und was auch innerhalb von verschiedenen Kulturen sehr ähnlich ist. Ich sag mal, die grundsätzlichen Obertonschwingungen, die ergeben dann schon mal zum Beispiel sowas wie diese pentatonische Skala, die man eigentlich in allen ethnischen Volksgruppen überall auf der Welt spielen die Leute eigentlich ursprünglich erstmal mit so einer Art pentatonischen Musik und das sind halt immer solche Tonskalen, wo halt im Prinzip der Grundton, die Quinte, die Quarte und was ist das dann noch? Ich glaube, die kleine Terz ist da noch dabei. Also jedenfalls so ein Basistonvorrat, der überall gleich ist. Ja, und daraus, jetzt erzähle ich schon ein bisschen viel aufs Mal, aber daraus kann man jetzt im Prinzip anhand von einem Ton, sagen wir mal C, könnte ich jetzt mit diesen Obertonschwingungen, kann ich irgendwann auch mal so eine C-Dur-Tonleiter ableiten. Das Problem, was dann dabei auftaucht, ist, wenn ich jetzt das Ganze machen möchte von, sagen wir mal, einem Ton G, dann bekomme ich zwar ähnliche Töne raus, allerdings sind die nicht ganz gleich. Also je weiter ich dann praktisch in das höhere Obertonspektrum gehe, umso mehr Abweichungen habe ich dann zwischen den Tönen, die bei C-Dur entstehen und denen, die bei G-Dur entstehen. Also das kennt man, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass man früher, so Mittelalter kann man nicht sagen, aber so im Barock, da gab es noch da gab es keine einheitliche Stimmung, sondern dann wurde dann praktisch für die Tonart, mussten dann alle Instrumente gestimmt werden und die waren dann noch in diesen Tonintervallen gestimmt, die sich halt praktisch aus dieser Obertonreihe ergeben. Und wenn die dann irgendwie in eine andere Tonart gehen wollten, dann ging das gar nicht so, wie wir das heute machen würden, irgendwie in eine andere Lage, sondern dann hätten die tatsächlich erstmal eine Pause machen müssen und ihr Instrument umstimmen. Oder es würde halt dieser anderen Tonart, würde es halt irgendwie so ein bisschen schräg klingen. Das wird heutzutage, gibt es das auch wieder so, Microtuning nennt sich das. Da gibt es auch so Leute, die damit experimentieren, irgendwie das so ein bisschen daran schrauben und dann klingt das so ein bisschen komisch. So, um das jetzt abzuschließen, das, was wir heute haben, diese 12 Töne auf dem Klavier, das sind ja Halbtonschritte, die alle voneinander denselben Abstand haben. Und das ist letztlich eigentlich ein Kompromiss aus diesen Tönen, die man halt praktisch in der Natur hätte, und dem Wunsch, dass man halt eben in jeder Tonart auf einem Klavier beispielsweise spielen kann. Also man will ja keine 12 Klaviere haben für jede Tonart, weil da kann man ja nicht einfach mal umstimmen, da müsste man tatsächlich verschiedene Instrumente dann haben, sondern man will halt praktisch so einen Kompromiss haben. Und das ist irgendwo so in dieser Zeit von Johann Sebastian Bach rum ist das entstanden, dieser Zwölfton, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Ich glaube, der Typ, der das gemacht hat, war Werkmeister, aber müsste man jetzt auch mal nachlesen. Und dadurch, dass es halt in unserer Tradition, also ich sag mal so, ich glaube, jemand, der das nicht kennt, also der das nie gehört hat und unsere Musik anhört, der würde wahrscheinlich auch denken, klingt ein bisschen schräg, was die da machen. Aber wir sind praktisch als westliche Kultur schon so daran gewöhnt über die Jahrhunderte, dass das für uns richtig klingt. Ja.
Okay.
Okay, ja, das war Geschichtsunterricht mit Olli.
Ja, wollen wir es vielleicht mal, Marlon, wollen wir es vielleicht nochmal zusammenfassen, so für uns, für unser Laienverständnis, ob wir das richtig aufgefasst haben?
Ja, also grundsätzlich leitet sich das ja eben durch diese Obertöne ab, da hatte ich auch irgendwas mal von gehört schon mal, die eben immer irgendwie mitschwingen und für uns dadurch irgendwie natürlich und angenehm klingen, so ungefähr.
Also es heißt, wenn ich einen Ton spiele, dann schwingen da automatisch Töne, die höher sind, mit.
Ich kann das also vielleicht mal ganz kurz auf der Gitarre mal kurz mal zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die tiefe E-Seite spiele, ich hoffe, dass man es hört, dann klingt das so. Hört man das? Wenn ich jetzt praktisch den ersten Oberton, den kann man auf der Gitarre ganz gut, kann man diese Obertöne machen, weil man dann einfach so den Finger nicht auf die Seite drückt, sondern nur so auf den 12. Bund zum Beispiel, genau in die Mitte, den da so leicht drauflege, dann entsteht so ein Flageolet-Ton und das ist genau die Oktave über diesem Grundton. Und wenn ich jetzt auf ein Drittel gehe, dann bin ich, glaube ich, bei dem hier. Das ist dann die Quinte. Das wäre dann im Prinzip.
Und diese Töne, die schwingen sowieso mit, wenn ich die leere Seite anschlage.
Genau, wenn ich jetzt praktisch diesen Flageolet anschlage, dann unterdrücke ich praktisch die tieferen Frequenzen, den Grundton. Und die erste kann die dann so sukzessive unterdrücken und habe dann praktisch nur noch alles ab einem bestimmten Oberton. Und natürlich werden die dann aber auch immer leiser. Also wenn ich jetzt das weitermache, dann hört man die dann irgendwie noch, aber sie werden halt dann irgendwie auch immer sehr hoch und auch sehr leise.
Warum hältst du die jetzt nur so halb zu und nicht ganz zu?
Ja, weil ich ja damit zeigen will, dass praktisch stell dir mal so eine Saite vor. Man muss eigentlich anders sagen. Ich könnte jetzt praktisch die Saite anschlagen und dann einfach den Finger nachträglich drauflegen. Dann schwingt die Saite praktisch, ich mach's mal anders. Ich schlage jetzt mal die Saite an. Und wenn ich irgendwo am Rand da drauf drücke, dann hört einfach der Ton auf. Wenn ich aber jetzt praktisch in der Mitte genau drauf drücke, dann schwingt praktisch die Saite weiter. Halt nur diese Grundschwingung habe ich dann unterdrückt.
Ach so.
So hat das der Pythagoras gemacht, sagt man.
Okay, cool.
Aber genau, okay. Also wie du gesagt hast, also dadurch, das sind halt solche natürlichen Schwingungen, an die ist das Ohr halt überall gewöhnt. Ja, also das taucht auch jetzt nicht nur auf, wenn jemand Musik macht, sondern wenn es halt irgendwie der Wind in irgendeinen hohlen Ast reinbläst und da ein Ton entsteht, dann sind da ja auch solche Obertöne dabei.
Okay, und damit hängt dann auch zusammen, wenn ich jetzt irgendeinen Akkord spiele, also einfach willkürlich irgendwelche Töne gleichzeitig, was da dann gut klingt und was eher nicht.
Genau. Deshalb kann man vielleicht auch noch was dazu sagen. Ich meine, das habe ich eben gesagt, der erste natürliche Oberton nach der Oktave ist die Quinte. Und das kennen wir ja eigentlich auch ganz gut. Quinte, Grundton und Quinte, das sind diese Power Chords, diese. Und weil die in sich so konsonant sind, kann man da eigentlich jeden beliebige Abfolge fast nehmen und kann die spielen und es klingt, war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber man würde jetzt nie sagen, oh, da sträuben sich mir jetzt gleich die Nackenhaare auf, das klingt jetzt so komisch, sondern die Akkorde in sich sind immer stimmig. Und deshalb sind, glaube ich, auch diese Powerchords so populär.
Ich möchte nochmal kurz nachhaken. Du hast eben gesagt, dass nicht jede Tonart natürlich konsonant klingt. Also tatsächlich dem, was in der Natur vorkommt, diesen natürlichen Schwingungen entspricht.
Nee, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nur gemeint, wenn du jetzt praktisch so eine Obertonreihe nimmst, wir haben ein einfaches Beispiel, ich gehe wieder mal von meinem C aus und dann wäre die Quinte, wäre das G. Und wenn ich jetzt vom C weitermachen würde, bekomme ich Obertöne, Schwingungen, die sich dann halt praktisch zu so einer Tonleiter irgendwann ergeben. Wenn ich das vom G aus mache, weichen die halt irgendwann ab voneinander. Also ich sag mal, der dritte Oberton von, wie soll ich das jetzt sagen? Sagen wir mal, der 11. Oberton von C ist zwar der, ist irgendwie der gleiche wie, das kann man schwer erklären, aber jedenfalls gibt es dann halt praktisch Abweichungen, die halt so im kleinen Bereich liegen, aber die man dann irgendwann hört. Das müsste man jetzt mal aufzeichnen.
Was hat das für eine Konsequenz?
Na, die Konsequenz ist einfach, wenn du jetzt ein Stück hast, also C und G ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so ein gutes Beispiel, weil die liegen sehr nah beieinander, da wird man das gar nicht so stark hören. Aber jetzt angenommen, du hast irgendwie, was man ja heute oder in der modernen Musik oft hat, man hat irgendein Stück und mitten im Stück moduliert das jetzt von so einer C-Dur-Harmonik nach, keine Ahnung, nach E-Dur. Dann würde praktisch so ein altes Instrument, was noch nach einer ursprünglichen Stimmung gestimmt ist, würde dann plötzlich komisch klingen. Ja, weil du dann praktisch Akkorde, wenn du dann meinetwegen in E-Dur, sagen wir mal, den H-Dur-7-Akkord spielst, der klingt dann irgendwie auf so einem C-Instrument, klingt der dann halt nicht ganz richtig.
Weil die Instrumente wirklich abgestimmt sind auf eine
auf bestimmte die Tonart.
Tonart und ihre genau. Obertöne.
Genau.
Und okay, das heißt eben, und das ist das, was du gesagt hast, dass wenn man eine Oktave nochmal 12-mal unterteilt in Halbtöne, dann versucht man damit eigentlich eben diesen Kompromiss zu schaffen, von dem du gesprochen hast.
Genau.
Dass man wirklich jede Tonart spielen kann, wobei dann das Klavier zum Beispiel, das ist jetzt eine Vermutung, aufs C oder ist es, glaube ich, das A-Moll oder so abgestimmt ist? Ich weiß es nicht.
Ja, es wird oft dann, auf diesen Kammerton 440 Hertz wird das, glaube ich, gestimmt. Bin aber okay. Kein Klavierstimmer, keine Ahnung.
Ja. Okay, und das heißt, dieser Ton, der schwingt dann wirklich richtig? Wenn ich da dann auf dem Klavier, sagen wir, die Quinte spiele von diesem Permaton aus, dann ist der entsprechend der natürlichen Schwingung.
Genau.
Und wenn ich ein G spiele, zum Beispiel ein bisschen tiefer ist schon als das A, dann ist es nur noch so, ja, passt schon, wenn man sich dran gewöhnt, von Kindesbeinen an.
Genau. Ich habe noch ein Beispiel für Gitarristen, was man vielleicht schon mal merken kann, wenn man vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt. Wenn man eine Gitarre anguckt, dann ist die Gitarre ja eigentlich in reinen Quarten gestimmt. Also nicht Quinten, sondern Quarten, aber die sind ja auch noch sehr konsonant. Und es ist ja ein Saiteninstrument. Und insofern ist es ja auch so, dass man praktisch, wenn ich so eine Saite anzupfe, dass ich dann halt auch entsprechend dieses Obertonspektrum habe. Was euch vielleicht schon mal aufgefallen ist, es gibt ja nur diese eine Stelle, wenn man von der G-Seite auf die H-Seite geht, das ist ja dann keine reine Quarte, sondern das ist ja eine kleine Quarte, ist das, glaube ich.
Richtig, ja.
Also es ist ein bisschen was anderes. Und das heißt, dass man praktisch die obersten vier Saiten, also die tieferen vier Saiten, die sind in sich schön stimmig, so in Quarten gestimmt, da passt das alles mit diesen Obertönen ganz gut. Und dann kommt so diese H-Seite und ist eigentlich was ganz anderes. Also die liegt jetzt schon von dem G schon ziemlich weit entfernt. Und deshalb ist es manchmal so, dass man seine Gitarre stimmt, mit so einem Stimmgerät, und das stimmt alles. Und dann ist es oft so, dass entweder ein D-Dur-Akkord gut klingt oder ein C-Dur-Akkord gut klingt. Aber beides irgendwie kriegt man nicht hin. Also ist ein bisschen, das ist so eine Nuancensache, aber wenn man so ein bisschen drauf achtet, merkt man oft, dass man irgendwie so spielt und es klingt in C-Dur, klingt alles super. Und plötzlich gehe ich nach E-Dur, H-Dur, keine Ahnung, irgendwas anderes und denke, irgendwie klingt es ein bisschen komisch. Und das hängt auch damit zusammen. Und Leute, die ihre Gitarre richtig gut stimmen können, die verwenden dann meistens, also ich zähle mich da jetzt nicht dazu, ich mache das nach dem Stimmgerät und gut ist, aber so Leute, die das richtig gut können, die haben dann so kleine Tweaks und die sagen dann, ja, die H-Seite, die stimme ich, aber irgendwie so 2 Cent tiefer, als ich das jetzt Stimmgerät jetzt anzeige, irgendwie sowas in der Art.
Ach ja, auch noch nicht gehört, aber gut. Ja.
Gut, also das ist so die Basis.
Okay. Genau, und die Quinte ist so der wichtigste Oberton, habe ich das richtig verstanden?
Das ist der
konsonanteste?
Ja, wenn man mal die Oktave weglässt, die ja eigentlich kein eigener Ton ist, sondern nur derselbe Ton eine Oktave höher. Ja, ist das,
klar.
Ist das der erste.
Okay. Leitet sich daraus auch irgendwie dann der Quintenzirkel ab?
Ja, der leitet sich daraus letztlich auch ab. Aber frag mich jetzt mal so spontan nicht, wie genau.
Okay. Ja, irgendwie passt das gerade so alles zusammen.
Ja. Also, aber dann noch eine Frage. Ist das richtig, wenn ich sage, dass die Oktave derselbe Ton ist?
Ja, also es ist nicht derselbe Ton, es ist eine Oktave höher, aber es ist derselbe. Es ist keine großartige neue Information drin. Also ist jetzt natürlich auch wieder so eine Konventionssache. Ich meine, wenn ich eine Oktave spiele, sind das auch 2 Töne. Wenn ich eine Quinte spiele, klingt es halt irgendwie schon nach, für mich zumindest, nach 2 unterschiedlichen, also nach 2 anderen Tönen. Aber letztlich ist das Konvention auch. Jedenfalls, also man kann aber auch sagen, dass man Oktaven gar nicht so gut auseinanderhalten kann. Da gibt es auch ein gutes Beispiel dafür. Männer und Frauen, wenn die denken, dass sie in der gleichen Tonlage singen, singen die eigentlich eine Oktave auseinander. Also Frauen singen, wenn sie gleich singen, also wenn Mann und eine Frau was zusammen singen und sie denken, sie singen jetzt in der gleichen Tonlage, singt in Wirklichkeit die Frau eine Oktave höher. So, also das ist jetzt die Gefühlssache, aber wenn es ein richtiger Musiker wird natürlich wissen, dass das so ist und wird dann entsprechend tiefer oder höher singen. Aber wenn man das jetzt so mal, wenn ich jetzt praktisch was vorsingen würde und würde sagen, hier, Frau, irgendeine, sing mal nach, dann würde die im Prinzip in ihrer Tonlage das Ganze eine Oktave höher singen und würde das jetzt gar nicht so bewusst merken. Also insofern ist eine Oktave schon gleicher als eine Quint. Also
ja, gut.
Okay.
Gut, aber das ist jetzt natürlich noch keine Harmonielehre, das ist jetzt nur die Basis im Prinzip, woher das kommt.
Ja gut, aber war ja jetzt schon mal ein guter Anfang, ne?
Ja.
War interessant.
Einer von euch hat ja vorhin schon gesagt, mit Akkorden, das ist dann, da fängt dann im Prinzip zumindest in der westlichen Welt die unsere Art von Harmonielehre, die beginnt eigentlich erst mit Akkorden.
Okay, was meinst du jetzt mit unserer Art in der westlichen Welt?
Naja, ich sag mal, in Indien oder in Bali oder keine Ahnung, oder in Japan wird vielleicht nach ganz anderen Regeln Musik gemacht oder die haben ein ganz anderes Hörempfinden und die haben vielleicht nicht solche Akkorde, wie wir sie hier im Westen haben.
Auch ein interessantes Thema, wäre vielleicht mal was für eine andere Folge.
Ja, da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht sehr viel drüber. Das müsste man dann ja, erstmal recherchieren. Kann man sich
ja, richtig. Deshalb sage ich für eine andere Folge.
Aber ich meine, gutes Beispiel ist, selbst die, in das habe ich mal gesehen, tatsächlich so in einem YouTube-Video, hat mal einer die arabischen Skalen ein bisschen erklärt. Die sind tatsächlich auch schon ein bisschen anders als unsere. Da gibt es dann so Zwischentöne und Töne, die je nachdem mal so gespielt werden. Also das System, was wir hier haben, ist halt schon sehr mathematisch, aber es ist nicht unbedingt das Einzige und auch nicht unbedingt das Beste. Also das ist einfach das, woran wir gewöhnt sind.
Und ein weiteres Beispiel, wenn ich mich nicht täusche, ist auch die Blue Note im Blues.
Ja.
Also die Blues.
Was ist das genau?
Mhm.
Okay.
Stimmt, das ist wahrscheinlich eine Farbe, die letztlich aus, irgendwie wahrscheinlich ursprünglich mal aus Afrika kommt. Vermute ich mal. Ich weiß aber, ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht genau, wo die herstammt.
Ja. Und das ist, es liegt nämlich, also ich weiß vom Klavierunterricht, dass das, was man spielt als Blue Note, nicht wirklich die richtige Blue Note ist, sondern nur eine Annäherung. Also dass
genau.
Man da andere
genau.
Intervalle verwendet.
Ja, das stimmt. Also das war halt der stimmt. Man versucht das praktisch so zu simulieren. Das ist so ein Ton, der zwischen der kleinen und der großen Terz liegt und man kann den so simulieren, indem man dann irgendwie beide kurz hintereinander spielt auf dem Klavier. Oder noch populärer ist es natürlich auf der Gitarre, wo du die Saite dann entsprechend dehnst, also ziehst. Und das da ist es dann halt auch so. Wobei die Blue Note, glaube ich, noch nicht mal, also ich würde mal vermuten, dass es da keine feste Definition gibt irgendwo, wo die sagt, die Blue Note ist genau so und so viel. Sondern das ist wahrscheinlich dann tatsächlich so ein bisschen nach Gefühl. Und das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen ändern, je nachdem, welcher Blues-Musiker die dann spielt. Ist das vielleicht auch ein bisschen anders.
Okay, was genau ist denn die Blue Note? Habe ich noch nie gehört tatsächlich.
Das ist beim Blues. Beim Blues, also wenn du den typischen Blues-Akkord hast, dann hast du hier... Ja, das ist so die Blue Note, das ist. Hört ihr das?
Ich höre es, ja, aber
also,
ich verstehe noch nicht ganz.
Normalerweise müsste bei einem E-Dur-Akkord müsste das eigentlich so klingen. Im Blues klingt es aber oft eher mal so. Also hast du praktisch diese kleine Terz, die da eigentlich gar nicht hingehört in den E-Dur-Akkord. Klingt aber im Blues trotzdem ganz nett.
Ach so, okay.
Das ist so eine. Eigentlich ist man ja im Dur mit diesem fröhlicheren Klang. Aber geht so ein bisschen ins Moll rein.
Genau. Man kann das halt so simulieren, indem man dann halt im Prinzip den Moll, die Mollterz spielt und dann kurz dahinter dann in die Dur übergeht. Also so. Oh, Entschuldigung. Das ist die Blue Note.
Ah, okay.
Hast du schon mal gehört, oder? nicht also den, bewusst, den Sound meine ich, das ist jetzt
den nicht, Sound, den Sound, ja.
Klingt jetzt nicht wie von UFOs, sondern das klingt schon ein bisschen nach Blues, meine ich damit.
Also ja, ja, also ich kann irgendwie was mit anfangen gerade. Genau.
Das ist auch übrigens auch ein interessantes Thema, weil Blues kann man ja auch sehr unterschiedlich spielen. Da, wo wir jetzt praktisch drüber sprechen, ist, glaube ich, so dieser ursprüngliche Blues, der dann wahrscheinlich um die Jahrhundertwende 1900 irgendwie gespielt wurde oder noch, nee, Quatsch, das erzähle ich, viel früher, als die ersten Sklaven dann nach Amerika gekommen sind. Heute hat man natürlich auch wieder eine ganz andere Vorstellung von Blues. Da gibt es ja Blues-Rock oder es gibt jazzigen Blues. Aber diese, ich sag mal, diese Töne, diese ursprünglichen Blues-Töne, die sind da immer noch, werden da immer noch irgendwie mitverwendet. Diese Blue Notes.
Ja, okay.
Ja, gut, ist interessant. Ja, also, mir ist auch gerade jetzt erst bewusst geworden, dass die Blue Note eben beim Klavier praktisch beide Töne zusammen sind. Ich war auch immer, für mich war es schwammig. Was ist jetzt genau die Blue Note? Ich wusste zwar wo etwa, also zwischen dem, in C, zwischen dem, in der kleinen und großen Terz. Aber jetzt ist es klarer geworden, das war auf jeden Fall hilfreich.
Ja, also vermutlich ist es auch so, dass diese Blue Notes, also dass das ursprünglich ist das ja gesungene Musik. Also das wird man wahrscheinlich eher in der Vokalmusik gehabt haben, dass dann halt praktisch dieser Ton irgendwo zwischen diesen beiden kleine und große Terz lag. Dass man das jetzt auf Instrumenten spielt, das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ursprünglich gar nicht so wichtig gewesen, weil man kann sich ja zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich jetzt irgendein ursprüngliches Saiteninstrument aus dem 17. Jahrhundert nehme, dann wird man das wahrscheinlich auch gar nicht so gut stimmen können, sondern die haben da wahrscheinlich sowieso irgendwie auf was mehr oder weniger Schrägen rumgeschrammelt. Aber ich glaube, in der Vokalmusik gab es dann halt wahrscheinlich bei diesen Bluesmusikern oder bei dieser Musik, die vielleicht aus Afrika kam, einfach mehr diese Konvention, dass ich so halt im Prinzip eine gesungene Musik anhören muss. So stelle ich mir das zumindest vor. Da müsste man jetzt tatsächlich einen Musiktheoretiker, Musikwissenschaftler fragen, ob das stimmt.
Okay, cool.
Gut, jetzt haben wir aber eigentlich immer noch nicht über Harmonielehre geredet. Also schon, aber nicht wirklich.
Über Skalen haben wir jetzt geredet, richtig?
Ja. Also wir haben jetzt im Prinzip zumindest mal darüber gesprochen, woher sowas wie Tonleitern kommen und woher jetzt diese komische Einteilung in diese komischen Halbtöne da. Also diese Chromatik, wie man auch sagt, woher das kommt.
Chromatik heißt Halbtonleiter.
Chromatik, oder? Ja, genau. Chromatik wäre praktisch, wenn du einfach alle Halbtöne spielst. Sowas. Ist aber, außer im Jazz wird das viel gemacht, aber ansonsten ist das jetzt nicht so verbreitet. Und im Jazz wird man auch nicht so eine Halbtonleiter spielen, sondern da geht es eher darum, dass man mal so Halbtöne davor und dazwischen setzt, die da eigentlich gar nichts in der Tonleiter verloren haben, aber die dann halt einfach so einen ganz flüssigen Übergang darstellen. Aber ich glaube, worüber wir mal sprechen müssen, ist im Prinzip diese Akkorde. Also wenn ich mir jetzt so eine Tonleiter angucke, nehme ich mal die C-Dur-Tonleiter. Dann habe ich ja auf dieser C-Dur-Tonleiter dann auch so verschiedene Akkorde. Und wisst ihr, wie das funktioniert, wenn man da drauf kommt?
Naja, zum einen, man unterteilt jetzt sich in Moll und Dur-Akkorde und jetzt muss ich kurz überlegen, beim Dur hast du ja beim normalen Dreiklang jetzt beispielsweise drei Halbtöne dazwischen, zwischen den ersten und zweiten und zwei Halbtöne zwischen zweiten und dritten Ton. Mhm. Und bei Moll eben umgekehrt. Mhm.
Genau, aber also ich meine, der entscheidende Punkt an der Stelle ist einfach, dass man im Prinzip immer Terzen aufeinander schichtet. Also dass man praktisch von einem C ausgeht und nimmt man die erste Terz in der Tonleiter, das wäre dann das E. Und die nächste Terz über dem E wäre dann das G und dann hat man halt einen C-Dur-Akkord. Das ist dann so ein.
Und wenn ich das eine Terz, vielleicht einfach für die, die es gar nicht wissen, dann kannst du es kurz beschreiben.
Naja, eine Terz ist, gut, was sind Intervalle? Intervalle sind im Prinzip der Abstand zwischen zwei Tönen. Wenn ich jetzt, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir tatsächlich diese 12 Töne haben, wie wir sie auf dem Klavier kennen, weil dann kann man es schön einfach zählen. Dann kann man sagen, wenn die Töne direkt nebeneinander liegen, dann ist das eine kleine Sekunde. Wenn sie zwei, wenn einer dazwischen ist, also zum Beispiel zwei weiße Tasten, wo eine schwarze dazwischen ist, das ist dann eine große Sekunde. Und der nächste, also vom C bis zum S, das wäre dann eine kleine Terz oder auch eine Mollterz, wie man sagen. Also kommen wir gleich da drauf, also eine kleine Terz. Und der übernächste, also vier Töne, vier Halbtöne auseinander, ist eine große Terz. Aber was man eigentlich auch ganz einfach machen kann, ist, man kann sich einfach mal so diese C-Dur-Tonleiter hinschreiben und dann praktisch immer einen Ton aus der Tonleiter auslassen und den nächsten oben drüber wieder schreiben als ersten Akkordton und das nochmal machen und dann hat man praktisch C, E und G als ersten Akkord und das kann ich jetzt auf jeden Ton von der Tonleiter machen und dann bekomme ich halt einen C-Dur-Akkord und interessanterweise, wenn ich das auf dem D mache, bekomme ich dann halt einen D-Moll-Akkord. Der klingt dann. Und beim E kriege ich dann wieder einen Moll-Akkord. Beim F kriege ich wieder einen Dur-Akkord, beim G kriege ich auch wieder einen Dur-Akkord und beim A kriege ich wieder einen Moll-Akkord und beim H kriege ich...
Jetzt kommt der große,
beim H,
Feind der Harmonie.
Nee, das ist eigentlich der schönste Akkord, ist ja der verminderte Akkord, der auf dem H dann
der,
ist.
Sagen wir, der Pop-Musik.
Ja. Ja, das liegt daran, dass der hat an sich, für sich selbst, hat er wenig Funktion, aber er hat einen schönen Klang, weil ein bisschen anderen Klang. Also was man jedenfalls feststellt, ist, man erhält auf dieser Tonleiter dann auf den verschiedenen Stufen hauptsächlich Dur-Akkorde und Moll-Akkorde und hat diesen einen komischen verminderten Akkord.
Also nochmal kurz zusammengefasst, ich schichte eine Terz auf den Grundton vom Akkord.
Ja.
Und dann praktisch nochmal eine Sechste drauf. Also praktisch nochmal die Terz auf die Terz.
Genau.
Und praktisch das Intervall dann vom Grundton zum obersten Ton, das ist dann eine Sechste.
Nee, das ist eine Quinte.
Das ist eine Quinte?
Ja.
Ja.
Genau.
Klar.
Jetzt kann man es umgekehrt, wenn man sich... Ja, Entschuldigung.
Hallo? Ich würde gerade sagen, ja, ist eine Quinte. Ich habe gerade nochmal überlegt, aber. Red weiter.
Ja, ja, man kann das jetzt auch von der anderen Seite aufziehen und kann jetzt mal die Tonleiter vergessen und sagen, ich schichte jetzt einfach solche Terzen aufeinander. Und dann merkt man, dann gibt halt praktisch die Konstruktion große Terz, kleine Terz, das ist ein Dur-Akkord. Und die Kombination kleine Terz, große Terz ist ein Moll-Akkord, das, was der Marlon vorhin gesagt hatte. Zwei kleine Terzen aufeinander ist dieser verminderte Akkord und dann gibt es theoretisch noch den Konstrukt, dass ich zwei große Terzen übereinander schichte, das ist dann ein übermäßiger Akkord. Das gibt es auch, wird auch öfter mal verwendet, kommt aber, wie wir jetzt ja gerade gemerkt haben, so in der Tonleiter erstmal nicht vor. Also da hätte ich dann auf jeden Fall irgendwie einen Ton mit drin, nämlich diese übermäßige Quint, die gar nicht in der Tonleiter vorkommt. Also das ist schon mal irgendwas Komisches. Aber gibt's. Da kommen wir heute aber nicht mehr dazu.
Alle Anfang muss sein.
Genau. So, jetzt kann man natürlich mit diesen Akkorden, wie man will, Musik machen. Also kann man halt irgendwie hintereinander spielen.
Also wir haben sieben Akkorde. Ist das richtig in der normalen Dur-Tonleiter?
Ja.
Sieben Akkorde. Ohne Hex-Mex-Zauberei. Einfach mal sieben Akkorde und das ist wie jetzt unser Grundbaustein.
Genau.
Wenn ich irgendwas komponiere oder so.
Genau. So ist es. Und da gibt es dann diese klassische westeuropäische Kadenz, nennt sich das. Kadenz, das ist dann einfach, ich nehme einfach den ersten Akkord, also ich mache es jetzt einfach mal in C-Dur. Und dann auf der vierten den Dur-Akkord, das F. Und dann den auf dem 5, den G. Und dann wieder zurück zum C. Das ist so ein, ich sag mal, so ein musikalisches Klischee, was man in Volksliedern bis hin zu irgendwelchen klassischen Symphonien immer überall hören kann. Also Kinderlieder. Ich singe jetzt nicht, aber es ist so das ist so, sag ich mal, die einfachste Harmoniefolge, die es, oder die bekannteste wahrscheinlich, die es gibt. Und das Interessante bei der ist jetzt, warum, oder die interessante Frage ist, warum eigentlich gerade die und jetzt nicht meinetwegen. Könnte ja auch irgendwas anderes sein. Also jetzt habe ich einfach C, E-Moll, D-Moll, C. Ja, könnte ich ja auch nehmen. Klingt irgendwie nicht verkehrt, aber irgendwie klingt die andere natürlich jetzt schon. Klingt irgendwie schlüssiger. Warum ist das so? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wenn man sich jetzt, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt zu erklären, ohne das irgendwo vor sich zu sehen als Noten, weil da kann man das recht leicht sehen. Wenn ich mir einen C-Dur-Akkord angucke, der besteht ja aus C, E und G. Wenn ich mir einen G-Dur-Akkord angucke, dann besteht der aus G, H und D. Und wenn ich jetzt von dem G-Dur-Akkord auf das C-Dur gehe, dann merkt man, dass das G ist in beiden Akkorden schon mal drin. Das H von dem G-Dur-Akkord liegt sehr nahe, nämlich einen Halbton weg von dem C-Dur. Also von dem C im C-Dur. Und das D und das E, die sind einen Ton auseinander. Und dieses von H nach C, das ist der sogenannte Leitton. Weil wir ja in C-Dur sind, ist C unser Grundton. Also das ist irgendwie dieser Ton C ist in der C-Dur-Komposition irgendwie so das logische Zentrum, das man, zu dem man eigentlich, wie soll ich sagen, das am meisten Gravitation erzeugt, sage ich mal jetzt, in dieser Tonart. Ja.
Gravitation. Wenn ich,
ja, das zieht praktisch, alle Musik zieht jetzt zu diesem, ich will zu diesem C wieder hin, egal wo ich hinlaufe, ich will am Ende irgendwie wieder zu diesem C.
Ich habe das schon oft gehört, diese Anziehungskraft eben von dem Leitton, der wieder zum C will. Mhm. Ist das einfach Erfahrung? Also praktisch setzen sich da Musiker hin und sagen, boah krass, das zieht mich jetzt mega dahin, ich will das unbedingt spielen. Oder warum spricht man von dieser Anziehung? Oder ist es nicht, ich meine, es könnte ja jetzt auch sein, theoretisch, als Laie gedacht, wir hören das als Kind, kriegen wir diese Harmoniefolgen rein und erst daraus entsteht für uns diese Anziehungskraft. Also.
Ja, bestimmt auch. Natürlich ist alles in der Musik, glaube ich, ist auch die Hörgewohnheit. Aber es ist halt einfach auch logisch, weil das, ich meine, so haben wir ja im Prinzip unsere Skala jetzt von Anfang an konstruiert. Also wenn du alle meine Entchen nimmst, ja, du willst am Ende wieder zurück zum C. Wenn du alle meine Entchen, könntest du jetzt aber genauso gut nicht in C auf dem C anfangen, sondern du könntest jetzt praktisch auf dem fangen wir mal auf dem D an. Das war jetzt nicht ganz richtig, Entschuldigung. Ja, geht auch, klingt auch irgendwie in sich stimmig, aber hier ist halt praktisch dann das Zentrum, wäre dann dieser D-Ton. Ja, da würde man jetzt nicht zum C zurück wollen. Also.
Du hast auf dem E gestartet.
Auf dem D, Dora.
Dora und.
Ja, du kannst das auf jedem Ton, kannst du auf jedem Ton mal probieren, wenn du in der Tonleiter einfach jetzt nicht mit C anfängst, sondern mit irgendeinem anderen Ton, kriegst du auch alle meine Entchen, aber halt in so einer bisschen anderen Klangfarbe. Das gibt es auch übrigens, aber ich glaube, das wird jetzt auch zu weit führen. Das sind diese sogenannten Kirchenmodi. Also da gab es ja irgendwie das Ionische, ist praktisch die, was unsere Dur-Tonleiter ist. Und auf der zweiten Stufe das D, das ist dann Dorisch. Also man könnte jetzt praktisch mit dieser Skala auf dem D auch Musik machen und das wäre dann alles in Dorisch. Und wenn ich jetzt da gar keine großartigen, also da funktioniert das mit den Akkorden jetzt nicht mehr so 1:1, das kann ich nicht alles übertragen, was wir vorhin da angesprochen haben, aber du könntest jetzt einfach einen D-Moll-Akkord spielen und alle dudeln dazu in dieser D-Moll-Skala oder singen dazu in dieser D-Dorisch-Moll-Skala und das wäre in sich stimmig.
Okay.
So, also man will zum C zurück und da ist halt praktisch dieser Leitton von H zu C, der leitet einfach sehr schön dahin.
Und warum jetzt nicht vom E zum C?
Vom E zum C?
Nee, vom D zum C.
Ja, tut's ja auch, aber der hören tust du eher den H, weil der am nächsten dran ist. Also wenn du so, wenn du so spielst, C. Also wenn die Akkorde jetzt praktisch von den Tönen sehr weit auseinander liegen insgesamt, dann hört man das nicht so. Aber wenn du versuchst, den Akkord so ungefähr in der gleichen Lage zu spielen und dann entsprechend auch eine Akkordumkehrung dann verwendest, dann ist halt das H praktisch, dann spielst du im G-Dur-Akkord das H und im C-Dur-Akkord spielst du das C, was direkt daneben liegt. So, das war aber jetzt noch nicht alles, weil was ihr vielleicht auch schon öfter gesehen habt, ist, dass man auf diesen G-Dur-Akkord dann gar kein G-Dur spielt, sondern so einen sogenannten G7er-Akkord. Was nichts anderes ist, als dass ich auf diesen G-Dur-Akkord, den ich schon habe, auf die Quinte nochmal eine Septime obendrauf mache. Und der klingt dann... So, oder so... Und da wird es dann interessant, weil was man jetzt hat, ist, man hat jetzt praktisch noch das F dabei und jetzt hast du sozusagen zwei Leittöne, nämlich das H, was zum C überleitet und das F, diese komische Septime, die zum E geht, Halbton. Also hast praktisch zwei Akkordtöne, die jeweils in einem Halbtonschritt in diesen C-Dur-Akkord überleiten. Noch dazu, also, und das ist praktisch so ein, also das ist praktisch so diese Überleitung funktioniert da sehr gut, weil dann praktisch diese zwei Halbtonschritte drin sind und dann hat man noch einen anderen Effekt. Müssen wir jetzt nochmal ganz kurz zu den Intervallen zurückgehen. In diesem G-Dur 7 Akkord, wenn ich mir das H und das F angucke, das ist ein sogenannter Tritonus, das ist eine, was ist das, eine übermäßige Quarte oder eine verminderte Quinte. Das ist so ziemlich das dissonanteste Intervall, was es gibt. Also ich glaube, es ist sogar das dissonanteste, was in so einer Skala auftritt. War früher teilweise von der Kirche verboten, weil das so schrecklich klingt, dass man... Nein, das ist kein Spaß. Interessant, okay. Dass man gesagt hat, das kann ja eigentlich nur vom Teufel erfunden worden sein. Das durfte nicht gespielt werden. Dadurch, dass es aber so dissonant ist und in diesem G-Dur-Akkord drin ist, hat man einen Akkord, der sehr spannungsgeladen ist. Also es ist ein Dur-Akkord, der eigentlich so ganz... normal durig klingt, aber mit diesem hat man praktisch so einen spannungsgeladenen Akkord.
Der Tritonus des Teufels.
Genau.
Das wäre ein schöner Folgenname, oder?
Ja. Also jedenfalls, was ich sagen will, deshalb ist praktisch diese Fortführung von diesem G-Dur-Akkord zum C-Dur-Akkord, funktioniert so gut, weil man von so einem spannungsgeladenen Akkord mit diesem Tritonus drin zu so einem harmonischen, ursprünglichen C-Dur wieder zurückgeht und dann gleichzeitig noch diesen, Leitton und diesen zweiten Halbtonschritt drin hat, der so richtig glatt da überführt. Deshalb ist das ist halt was, was super gut funktioniert.
Ja. Also das ist so ein bisschen dann das Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, könnte man das so sagen. Wir
genau.
schicken den Zuhörer bis zu dem teuflischen Tritonus, aber befriedigen ihn dann wieder mit dem harmonischen C.
Genau. Das war so ein eine Leitlinie schon in der klassischen Musik früher, dass man halt gesagt hat, ja, also ich versuche, um die Musik interessanter zu machen, versuche ich immer von Momenten der Entspannung, der Konsonanz überzugehen in solche Momente, wo es halt angespannter wird und dann gehe ich wieder zurück. Dann habe ich praktisch sowas wie eine Katharsis, eine Auflösung in der Harmonie, also in der Konsonanz praktisch. Und viele klassische Sachen sind auch, die sind jetzt ja nicht, also was ich sagen will, ist, klassische Musik ist ja nicht unbedingt irgendwie, ich habe eine Akkordfolge und die wird immer wiederholt, wie man das in Volksliedern oder in Pop oder sonst wo hat, sondern klassische Musik ist ja durchaus so durchkomponiert, also wie so ein Roman, also man, die Akkorde, die da entstehen, die sind nicht immer in der gleichen Reihenfolge, sondern das, wie der Künstler sich das halt jetzt gerade ausgedacht hat. Aber was man halt meistens sagen kann, ist, dass das halt so, dass die dann versuchen, so einen Fluss von Spannung und Entspannung herzustellen. Ist aber auch kein Muss. Es gibt auch durchaus Musik, die ganz gezielt halt meinetwegen sich nur in Spannung oder Entspannung oder was weiß ich, also ganz willkürlich irgend sowas ausprobiert. Ich will sagen, ist nur eine Konvention, aber so eine Konvention, die sich halt so stark eingebürgert hat, dass wir die halt als normal, natürlich, irgendwie sowas empfinden. Ja, während wir Free Jazz meinetwegen, wo jeder spielt, was er will, da sagen wir dann eher, das ist jetzt aber irgendwie Katzenmusik, also da drehen sich mir die Fußnägel um oder so. Ja, also wir sagen, das ist letztlich, ist es auch nur Konvention. Aber das ist halt so das, was hinter dieser westlichen Harmonielehre steckt.
Okay. Du hast. Ja, vielleicht nochmal an Marlon die Frage. Hast du, konntest du das meiste davon auffassen?
Ja, also es hat jetzt schon Sinn ergeben. Es war für mich noch alles ziemlich abstrakt, weil ich mich wirklich sehr wenig mit sowas bisher beschäftigt habe, aber sonst, klar, man kennt das irgendwie, es gibt Akkorde, die lassen einen unbefriedigt, wenn danach nicht noch was kommt.
Ja. Guter Punkt übrigens, genau, ein Stück, was einfach auf so einer auf so einem Dominant-Septim-Akkord endet, das klingt jetzt, irgendwie komisch.
Das ist dieses mit dem Tritonus drin, der Dominant-Septakkord.
Genau.
Genau.
Es ist auch, außerdem ist, hat der Fredi da einen kleinen Vorteil, weil es ist natürlich auf einem Klavier, sieht man das viel leichter, diese Zusammenhänge, als auf einer Gitarre. Auf einer Gitarre denkt man ja gerade so als, ich sag mal jetzt als Laie, der einfach nur Lieder spielt, denkt man ja meistens, ich habe da Griffbilder für meine Akkorde und die spiele ich dann und ich gucke da nicht so und sehe da nicht so genau wirklich diesen Zusammenhang, was ich eben erklärt habe, mit diesen Halbtonschritten von A nach B, das sieht man auf dem Klavier ganz gut, auf einer Gitarre muss man da ja, ganz genau hingucken. Also das fällt einem
ja auch,
fällt
auch einem überhaupt nicht so. Ich meine, ich kenne das ja auch vom Gitarrespielen, so ich kenne die Akkorde, also ich kenne die Griffe, aber ich habe selten drauf geachtet, irgendwie, was das überhaupt für Einzeltöne sind, die ich da gerade spiele. Mhm. Wenn ich jetzt ein C greife, dann weiß ich, das ist ein C, aber ich achte jetzt nicht darauf, welche Seite gerade welchen Ton spielt. Mhm.
Ist ja, auch,
und,
ist ja auch nicht unbedingt notwendig. Ich meine, wenn man nur Lieder spielen will, dann muss man ja nicht jeden Ton jetzt sich bewusst machen, den man da spielt. Aber was vielleicht ganz interessant ist, ist, wenn du halt mal irgendwie dir solche Lieder anguckst, meistens ist es ja Text mit irgendwelchen Akkorden drüber, dann kannst du ja mal probieren, wo passt jetzt eigentlich so ein Septim-Akkord und wo nicht. Und das hört man dann schon sehr schnell, dass es halt bei diesen sogenannten Tonika, also praktisch dem Einser-Akkord, dem C-Dur-Akkord, dem Grundton-Akkord, da klingt so ein Septim-Akkord dann in der Regel komisch. Ja, während, wenn ich jetzt in C-Dur bin, kann ich den G-Dur-Akkord eigentlich auch immer als G7er-Akkord spielen und kriege dann noch eine zusätzliche Klangfarbe rein. Da kann man mal so ein bisschen drauf achten.
Okay, jetzt hast du gerade den Begriff Tonika eingeworfen. Das ist auch was mir bis heute nicht so wirklich schlüssig ist. Woher kommt genau dieses Prinzip mit Tonika, Dominante, Subdominante?
Das sind letztlich praktisch nur definierte Begriffe über dem, was ich jetzt halt versucht habe zu erklären, ohne die zu verwenden. Also man bezeichnet einfach den Akkord über dem Grundton, bezeichnet man als Tonika.
Das ist das also Ton. Vielleicht kurz zur Klarstellung, über bedeutet einfach, wenn ich den Akkord spiele.
Genau, wenn ich in C-Dur bin und nehme auf C den Akkord, dann habe ich ja den C-Dur-Akkord. Muss mal aufpassen, ich habe jetzt C-Dur-Skala, ist nicht der C-Dur-Akkord. Jedenfalls dieser C-Dur-Akkord, das nenne ich dann Tonika. Den Dominant-Akkord, das ist der auf der fünften Stufe, das ist dieses G7. Und
die Quinte drüber.
Genau. Und der letzte, der dritte, der auf dem F ist, das ist so ein bisschen so ein Zwischending. Es gibt, das kann man sich auch mal so veranschaulichen, wenn man jetzt anstatt anstatt C, G7, C, G7 spielt, kann man auch mal probieren, was passiert denn, wenn man C, F spielt. Und dann merkt man, da gibt es keinen. Also gibt es auch so ein bisschen was in Richtung Leitton, aber nicht so richtig. Also zum C, da ist kein H in dem F-Dur drin, also das fällt schon mal weg. In dem F-Dur-Akkord ist auch kein Tritonus drin. Ich kann auch nicht die Septime dazu nehmen, die wäre nämlich das E. Das ist eine große Septime, also das kann man machen, aber ich habe dann keinen Dominant-Akkord mit einem Tritonus drin, sondern ich habe dann einfach einen sogenannten F-Major-Akkord, nennt man den dann auch. Klingt auch schön, ist aber was ganz anderes als dieser spannungsreiche Dominantakkord. Aber man kann auch mit C und F und C und F und C und F kann man auch ein schönes Lied machen. Hat halt nicht so diesen starken Spannungsbogen, wie wenn ich das mit C, G, C, G mache. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und dieser Akkord, der nennt sich Subdominante und wird in der klassischen Kadenz, leitet man meistens dann so von der Tonika. Also vom C geht man erst zur Subdominante, zum F. Von der Subdominante geht man dann zur Dominante, zum G und hat praktisch dann so sukzessive die Spannung ein bisschen auf den Höhepunkt gebracht. Und dann geht es wieder zurück zur Tonika, zur 1. Das ist die klassische Kadenz, nennt sich das. Das ist die klassische Abfolge von Akkorden in der westlichen Musik. Und davon gibt es dann natürlich Abwandlungen.
Ich spiele das ganz kurz noch zur Veranschaulichung, das C. Das wäre jetzt die vierte Stufe, fünfte Stufe und dann wieder zurück.
Und zurück zum C.
Genau. Genau. Und das ist
also das heißt, das heißt, die Subdominante ist... heißt Subdominante, weil sie wie in die Dominante überleitet. Kann man so sagen?
Genau.
Oft.
Okay. Ja. Also wahrscheinlich heißt sie so, weil sie unter der Dominante ein Ton drunter liegt.
Stimmt, aber also die Subdominante ist ja die Quarte über der Tonika und die Dominante die Quinte. Mhm. Und ergibt das Sub ja insofern schon Sinn, dass es einfach eins drunter ist, quasi.
Genau.
Okay. Und dann ich habe auch gesehen, jede andere Stufe hat auch einen Namen.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht. Es ist, aber die sind nicht so wichtig dementsprechend. Also das Wichtigste ist wirklich die erste, die vierte und die fünfte Stufe.
Naja, wichtig
In.
sind die auch, aber die, sag mal, das ist so die einfache Basis, ist das, was ich jetzt gesagt habe. Diese drei Dur-Akkorde, diese Kadenz, das ist so das Grundgerüst. Und jetzt kann man natürlich, das ist dann sicherlich die nächste Frage. Ich habe jetzt ja auch noch vier andere Akkorde in der Tonleiter. Was ist denn mit denen? Und da geht es dann schon ein bisschen weiter, weil A, sind die toll, die Akkorde, weil es sind ja Mollakkorde. Ja, das ist ja eine ganz andere Klangfarbe und man will ja auch ein bisschen andere Klänge haben. Man will ja Abwechslung in der Musik haben. Insofern wäre es ja blöd, wenn man die gar nicht benutzt. Und dann stellt man halt im Prinzip relativ bald fest, dass es so eine Verwandtschaft gibt. Und zwar gibt es zum Beispiel so eine Verwandtschaft zwischen dem A-Moll-Akkord und dem C-Dur-Akkord. Die klingen wahrscheinlich am ähnlichsten. Also wenn ich einen C-Dur-Akkord nehme und mit dem A-Moll-Akkord vergleiche, dann klingt das ähnlicher, als wenn ich einen C-Dur-Akkord mit einem D-Moll-Akkord vergleiche.
Ich spiele das auch mal ganz kurz, das C mit dem A. Und dann hast du gesagt, das C
D-Moll.
mit dem D-Moll.
Hast du jetzt eben.
Was
Das war
hast du
aber Dur,
gefragt?
oder? Dein Sound ist so ein bisschen vage.
Das vom D. Oder was, von was redest du?
Also. Das ist jetzt zum Beispiel C-Dur und A-Moll. Wenn ich jetzt zum Beispiel, damit man es noch deutlicher hört, wenn ich jetzt praktisch, das kannst du wahrscheinlich auf dem Klavier noch einfacher machen, wenn man den C-Ton als Basston mal unten drunter lässt und praktisch dann spielt. Jedenfalls ähnlicher, als wenn ich, jetzt weiß ich nicht, ob ich das auf der Gitarre so hinkriege, wenn ich jetzt C-Dur und darüber jetzt ein D-Moll spiele. Das kriege ich nicht so gut hin auf der Gitarre. Ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Also man kann nur sagen, es gibt praktisch für jeden von diesen Dur-Akkorden gibt es einen sogenannten parallelen Moll-Akkord und beim C ist das halt dann das A-Moll. Beim F ist es das D-Moll und beim G ist es das E-Moll. Wobei dieser Zusammenhang, den verwendet man eigentlich gar nicht, weil man beim G, das G7 ist ja, wir erinnern uns, den haben wir ja eigentlich gerne als diesen spannungsgeladenen Akkord, der dann zum C wieder zurückführt. Und das kann man mit dem E-Moll nicht machen. Das könnt ihr euch jetzt mal im Stillen und Geheimen überlegen. Da sind halt nicht die richtigen Töne drin. Da ist das F nicht drin. Und das würde auch ganz komisch klingen, wenn ich das F damit dazu nehme. Deshalb C-Dur, A-Moll, F-Dur, D-Moll, die kann man untereinander sehr schön ersetzen. Also besonders, wenn man komponiert und sagt, ich will da jetzt mal ein bisschen eine andere Klangfarbe, dann mache ich meinetwegen anstatt dem C, mache ich dann mal in A-Moll. Man kann das C auch mit dem E-Moll ganz gut ersetzen. Das erkläre ich vielleicht gerade noch. Wenn ich mir das A-Moll angucke, dann ist das A-Moll ja A-C-E. Und praktisch die oberen beiden, genau, und die oberen beiden Töne, das C und E, sind ja gleichzeitig wieder Töne in dem C-Dur-Akkord, C-E-G. Also praktisch A-Moll und C-Dur, die haben schon mal zwei Töne gemeinsam. Deshalb klingen die auch sehr ähnlich. Ich kann es ja auch in die andere Richtung machen. Ich kann auch sagen, das C-Dur, C-E-G und das E-Moll, E-G-H, die haben auch zwei Töne zusammen. Die kann man auch ganz gut miteinander kombinieren oder ersetzen. Also deshalb, ich sage mal, für den Tonika-Akkord, für das C, kann man immer mal probieren, das A-Moll zu benutzen oder das E-Moll. Also jetzt nicht in einem fertigen Stück, da klappt das manchmal auch, kann man auch Experimente machen. Aber gerade wenn man jetzt ein neues Stück komponiert und sagt, ja, das klingt jetzt alles so ein bisschen, habe ich schon 100 Mal gehört, ich will jetzt mal ein bisschen anderen Sound haben, dann kann man einfach mal probieren, den C-Dur-Akkord einfach mal durch ein A-Moll zu ersetzen oder durch ein E-Moll. Und genauso gut kann man bei einem F-Dur, kann man auch den durch ein D-Moll ersetzen und den F-A-C kann man auch durch einen A-Moll-Akkord, theoretisch kann man den auch ganz gut mal austauschen. Nur bei dem G-Dur-Akkord kann man auch machen, aber da ändert man halt wirklich was an dem Sound, weil man dann halt wirklich auf diesen Spannungs-Dominant-Akkord-Effekt verzichtet.
Und, aha, also du redest praktisch davon, ich schreibe jetzt ein Stück auf und ich sag schon, die Kadenz ist klar, das ist 1, 4, 5, 1.
Genau.
Und anstatt dass ich jetzt 1, 4, 5, 1 spiele ich, weil ich weiß, die erste Stufe, die Tonika, das C-Dur in der C-Dur-Tonleiter, kann ich auch mit dem A-Moll ersetzen, weil A-Moll zwei gemeinsame Töne hat. Also dann spiele ich statt C, F, G, C, spiele ich dann am Anfang fange ich mit dem A-Moll an. Mhm. Dann gehe ich rüber ins F, ins G und ins C.
Zum Beispiel. Das wäre jetzt ein sehr gutes Beispiel, genau. Und es klingt beides schlüssig. Klingt nicht gleich, aber es klingt beides irgendwie ähnlich schlüssig. Was du halt meistens brauchst, ist halt den Übergang vom G zum C. Also vom G nach A-Moll ginge auch, aber das von G nach C hast du halt praktisch durch diese beiden Leittöne, hast du halt immer noch diesen ursprünglichen Spannung-Entspannungs-Zusammenhang am stärksten drin. Aber ganz wichtig, das sind alles nur Konventionen oder im Prinzip, klar, ich habe jetzt ja auch versucht zu erklären, es steckt ja auch schon irgendwas dahinter, was irgendwo sinnvoll ist, also was auch einen Sinn ergibt, was man auch versteht, warum das jetzt mit dieser Spannung und Entspannung da ganz gut funktioniert. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man das immer so machen muss. Man kann also durchaus auch sagen, ich brauche jetzt hier diese Spannung, Entspannung gar nicht und ich will aber da jetzt irgendeinen ganz schrägen Akkord zum Beispiel reinsetzen, der mir gerade persönlich gefällt. Und dann werden alle sagen, was ist denn das für ein komischer Akkord? Aber wenn sie das Stück 5-mal gehört haben, denken sie, ah, das gehört genau dorthin.
Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch fragen zur Kadenz. Für mich, ich weiß, was es ist, aber doch nicht ganz präzise. Ist das ein Abschluss von einem Lied? Sagt man zur Kadenz, ist praktisch oder ein Abschluss von einer, sagen wir, von einer...
Nein, Kadenz ist tatsächlich nur diese Abfolge, was ich eben erklärt habe. Diese 1, Kadenz 4, 5, 1. Also okay. es muss nicht die sein, es gibt auch andere. Also ich prominentes Beispiel in der Jazzmusik ist zum Beispiel die 2-5-1, die populärste Kadenz, die klingt dann irgendwie so. Also das habe ich jetzt zum Beispiel A-Moll, D7, G. Das ist eine typische
2-5-1.
Das wäre eine 2-5-1 Kadenz. Mhm. Und insofern gibt es natürlich andere, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber die, ich sag mal, die, ich glaube, die hat sogar einen Namen, also die Basiskadenz ist halt diese 1-4-5-1.
Und wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, erste Stufe, kann ich das dann Kadenz nennen? Oder ist das dann so wischiwaschi, dass man das nicht so nennt, konventionell? Also muss das also, was Prägnantes sein, eine Kadenz?
Also nennen kannst du es so. verbietet dir ja keiner. Nein, ich glaube, es ist so, wie man, wenn das jetzt eine Abfolge von Akkorden ist, die häufig verwendet wird dann, und typisch irgendwie ist, dann macht es durchaus Sinn, dass man das auch Kadenz, Fredi-Kadenz beispielsweise nennt, weil dann kann man auch drüber sprechen. Dann, wenn dann irgendjemand sagt, ja, ich habe hier die Fredi-Kadenz in A-Moll eingebaut und alle wissen sofort, was damit gemeint ist. Ja. Wenn du aber nur jetzt praktisch einfach eine Akkordfolge von drei Akkorden irgendwie bezeichnen willst, dann die nur du jetzt da einmal verwendet hast, dann gibt es ja keinen großartigen Sinn, die jetzt so zu bezeichnen, weil dann brauchst du ja den Namen nicht dafür. Aber prinzipiell ist es möglich.
Von einem bekannten Stück, zum Beispiel irgendeins, würde ich da dann, ich weiß nicht, was nehmen wir, wo du die Akkorde gut kennst, sagen wir mal von Pink Floyd, Wish You Were Here, das habe ich gestern gespielt. Kennst du da die Akkorde
im Kopf? Was ist das mit G-Dur irgendwie?
Das ist E-Moll 7, dann G.
Das ist zum Beispiel ist jetzt ja auch, wenn man sich das überlegt, ist jetzt praktisch, was ich vorhin gesagt habe, so eine Variation, anstatt dem C-Dur wird da jetzt einfach das E-Moll verwendet. Ja.
Also ist das ein D-Dur, die Tonart ist D-Dur?
G-Dur.
G-Dur.
Ja.
Und was hast du gesagt, statt dem... D?
Nee, statt dem... Nee, jetzt habe ich Unsinn erzählt. Entschuldigung. Erstmal ist es einfach nur G und E-Moll.
Das ist die erste Stufe und die sechste Stufe.
Ja.
Du hast noch keine Kadenz. Das heißt, man würde erst von der Kadenz wirklich sprechen, wenn dann sowas Prägnantes kommt. Also es ist nicht einfach alles eine Kadenz in einem Lied, sondern nur so oft abschließende Bereiche, Akkordfolgen von einer Section, von einem
genau.
Vers, vom Lied oder so.
Genau.
Von der Bridge. In der Bridge ist meistens eine Kadenz oder so, vermutlich.
Wobei du mich jetzt so ein bisschen danach dahin pusht, zu sagen, was eine Definition von der Kadenz ist, und das weiß ich eigentlich gar nicht genau, deshalb gucken wir doch mal, was Wikipedia sagt dazu. So, Wikipedia sagt, in der Harmonielehre ist eine Kadenz meist eine Akkordfolge, die den Abschluss eines Abschnitts oder eines ganzen Stückes artikuliert. Seit dem 18. Jahrhundert ist der Begriff allerdings mehrdeutig, denn seitdem wird er in der Harmonielehre auch für bestimmte Akkordfolgen verwendet, die zum Grundbaustein von Harmonik erklärt werden, nicht notwendigerweise einen Abschluss darstellen. So, also insofern könntest du jetzt auch von deiner E-Moll-G-Dur-Kadenz sprechen, aber das habe ich vorhin versucht zu sagen, es ist ja nicht wichtig, wie das Ding heißt, sondern es ist wichtig, wie das Ding klingt. Und der Begriff Kadenz in dem Zusammenhang macht nur Sinn, wenn man sich mit anderen darüber unterhalten möchte und halt durch diesen Begriff einfacher wird, sich darüber zu unterhalten.
Ja, außer ich möchte mir im Zimmer so ein Plakat aufhängen, wo dann steht die Fredi-Kadenz und dann steht da irgendwas drauf.
Genau. Oder du möchtest über Musik so sprechen, dass dich keiner versteht, dann baust du natürlich möglichst viele Fremdwörter ein. Aber eigentlich wollen wir ja eigentlich das Gegenteil davon, ja.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich hoffe doch, dass es nicht alles wie Fremdwörter klang, was wir hier geredet haben.
Das hoffe ich auch. Ich hoffe auch, dass ich nicht so viel Unsinn erzählt habe, weil wie gesagt, das ist alles. Ich habe zwar schon viel darüber gelesen und beschäftige mich auch schon lange damit und ich finde es auch hochinteressant, aber ich bin kein Musiker. Ich habe nicht Musik studiert und kann durchaus auch Quatsch dabei sein.
Naja, Musiker ist, wer Musik macht. Ja. So sehe ich das.
Musikwissenschaftler oder wie auch immer man die nennt, die sich halt wirklich jetzt auf Tonniveau exakt ausdrücken können.
Ja, sag mal Marlon, wie war das für dich? Was hast du gelernt?
Ich habe erstmal gelernt, dass ich wenig mitreden konnte, aber das habe ich vorher schon befürchtet. Aber es ist auf jeden Fall, ich wollte mich schon lange mit Musiktheorie, Harmonielehre, solchen Sachen mal beschäftigen und ich finde, das ist auf jeden Fall eine nette, unterhaltsame Art und Weise, das zu tun. und gleichzeitig anderen Interessierten vielleicht da noch Zugang zu verschaffen. Ja, also ich habe einiges gelernt heute. Vieles wusste ich schon irgendwie so ein bisschen, aber auch nicht mehr als Halbwissen, sage ich mal.
Aber es waren ja auch gute Fragen dabei, also mal ganz, ganz ehrlich.
Ja, wie gesagt, Interesse ist da und
ich fand das jetzt ehrlich gesagt auch erstaunlich gut. Ihr habt mich ja gefragt im Vorfeld, ob ich da mitmache. Ich habe gedacht, naja, das wird wahrscheinlich schwierig, über das zu sprechen, ohne dass man dabei irgendwie 1000 Musikbeispiele und besonders, wenn man es nicht sieht, also man kann das ja sehr schön oft aufschreiben mit Noten, dann wird das alles leichter klar.
Mathematik.
Ja, es ist einfach ein bisschen anschaulicher dann. Aber ich fand, es hat jetzt, ich weiß nicht, ich hoffe, dass man es auch verstehen konnte, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Absolut, ja.
Ja, ich fand das auch ziemlich cool. Ich habe das meiste, glaube ich, mitnehmen können. Ich habe mich natürlich jetzt schon selber auch ich auch selber schon ein paar Sachen nachgelesen und durch Unterricht und so mitbekommen. Und was ich interessant fand, also so sagen wir intuitiv war es mir bewusst, was du zum Schluss gesagt hast, mit dem vom C-Dur, dass man das C-Dur mit dem A-Moll ersetzen kann. Einfach weil da zwei Töne parallel sind. Mhm. Also das denke ich, habe ich schon intuitiv gemacht, wenn ich irgendwas gespielt habe. Aber einfach so die Klarheit, dass das eigentlich ein Instrument ist, das war auf jeden Fall hilfreich.
Hey, ist es nicht sowieso auch so, dass die C-Dur-Tonleiter und die A-Moll-Tonleiter auch die gleichen Töne haben?
ja und nein. Das können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal genauer unter die Lupe nehmen. Da wird es nämlich,
okay.
Da wird es nämlich dann tatsächlich ein bisschen kompliziert.
Ich bin gespannt.
Das würde mich freuen.
Ja, mich auch.
Ja, dann sage ich mal danke an euch beide erstmal. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft wieder tun werden. Mhm. Ich meine, es hat uns allen Spaß gemacht. Und vielleicht findet sich ja auch der ein oder andere Zuhörer, der da vielleicht auch Lust drauf hätte.
Sehr schön.
Ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.
Ja. Danke, Dank. Marlon. Danke, Freddy. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.